Das Jahr 2024 hat kaum angefangen, aber die UFOs werfen bereits ihre Schatten voraus. Ein französischer Geheimdienstchef deutet an, dass es in unserem Nachbarland noch mehr Erkenntnisse darüber gibt. Das Nationalarchiv der USA wird schon bald geheime UFO-Akten veröffentlichen. Währenddessen tobt hinter den Kulissen der US-Politik ein Machtkampf um die Enteignung von Privatunternehmen, die im Besitz von Alien-Technologie sind. Dazu reden wir unter anderem mit dem UFO-Historiker Richard Dolan, der uns die Hintergründe erklärt. Aber auch in Europa tut sich was. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der faschistische italienische Diktator Mussolini tatsächlich fliegende Untertassen erforschen ließ. Dazu reden wir mit Italiens großem UFO-Forscher Roberto Pinotti. Und wir stellen eine sehr interessante Theorie aus Spanien vor, die UFO-Sichtungen auf eine völlig neue Weise erklären könnte. All das und mehr jetzt in Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und ich denke, 2024 wird so einiges auf uns zurollen. Wie gut, dass es hier ein Bollwerk gibt, der mir hilft, sich diesen Entwicklungen entgegenzustellen. Der fabelhafte Dirk Pohlmann.
Ich will mich ja gar nicht entgegenstellen. Ich finde das hochinteressant und ich würde sogar noch einen draufsetzen. Habe das Gefühl, dass 2024 wirklich sowas wie das entscheidende Jahr wird, weil auf der einen Seite das Wasser hinter dem Staudamm immer weiter ansteigt und auf der anderen Seite mit Zementwagen der Staudamm erhöht wird. Und das wird aber nicht funktionieren, weil die Dynamik, die drin ist, in Richtung es ist ein Thema in den USA, was von Leuten aus beiden Parteien, also die geht sozusagen quer, die Trennlinie, die geht nicht durch anhand Republikaner, Demokraten, sondern quer durch beide Sachen. Und das deutet darauf hin, wie fundamental anders und wichtig es ist. Und ich glaube, das wird ein super interessantes Jahr in Sachen UFOs, leider UFOs oder UAPs. Leider auch geopolitisch, aber das ist ja nicht unser Thema hier. Also das wird auf jeden Fall erhellend werden. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir immer weiterkommen werden.
Ja. Vielleicht spielt das ja alles irgendwie zusammen, keine Ahnung.
Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber will ich nicht spekulieren. Aber wir werden ja heute drüber reden. Es gibt auch was jetzt im geschlossenen Abteilung sozusagen wir verhandeln werden, nämlich von Caravaca, also die Ansichten aus Spanien, das ist das Interessanteste, was ich bisher dazu überhaupt gehört habe. Das lohnt sich wirklich, das anzuhören. Das ist Valet und Steroids, würde man sagen.
Und es ist völlig, völlig rätselhaft, warum das in Deutschland nie einer irgendwo rezipiert hat. Ja, gut, genau. Wir kommen zu all den Sachen, aber zuerst eine kleine Eigenwerbung in eigener Sache. Wer kennt es nicht? Man geht zum IKEA, kauft sich einen Küchenstuhl, baut ihn freudig zusammen, will sich draufsetzen, aber dann ist das linke vordere Stuhlbein genau 5,4 Zentimeter zu kurz. Was macht man da? Völlig frustriert sein? Das muss nicht sein. Besorgt euch mein neues Buch. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie dick es sein wird, aber es hat 500 Seiten.
Ich habe gedacht, was ist denn jetzt mit ihm los?
Okay. Es hat 513 Seiten oder so, wobei ich glaube, ab Seite 468 oder so fangen dann die Fußnoten an. Fußnotenverzeichnis, was ja auch 900 Fußnoten hat. Und sehr, sehr umfangreich ist, aber da sieht man eben auch schön, welche Gliederung ich in dem Buch genommen habe. Und mein Ziel war es mit dem Buch, also wenn ich es euch noch nicht vorbestellt habe, bitte tut das. Es ist überraschenderweise auf Amazon schon in der Kategorie Populärwissenschaft irgendwie auf Platz 5 oder 6 oder sowas und in der Kategorie Physik auf Platz 5, aber in der Kategorie UFOs und Außerirdische taucht's gar nicht auf. Also es ist alles ein riesengroßes Rätsel, genauso rätselhaft wie die UFOs sind wohl die YouTube, die Amazon-Algorithmen. Dirk, hast du schon mal einen kurzen Blick reingeworfen?
Ich habe einen kurzen Blick. Ich habe ja vorab, erstaunlicherweise habe ich vorab ein PDF bekommen. Also sag ich mal, es ist auf jeden Fall am Anfang so, falls irgendjemand meint, dass Robert Fleischer aus dünner Suppe oder heißer Luft seine dieses Buch geschrieben hat, wird er erschlagen von einer Faktenfülle. Also das heißt, das ist eine Sache nach der anderen. Es ist so aufgebaut, kann man sagen, am Anfang, don't tell me it's not real, ja, also erzähl mir nichts davon, dass ich Unsinn rede, sondern das ist dann, ich bin mal gespannt, wie dagegen argumentiert wird. Man kann es eigentlich gar nicht, weil das kommt, du bist ja sozusagen so eine lebende Enzyklopädie und auch eine Archivenzyklopädie zu den Sachen. Das merkt man da. Und dann geht späteren Teil geht's darüber, dazu über was, über das, was wir jetzt eigentlich die meiste Zeit reden, obwohl wir auch immer von konkreten Sachen ausgehen. Aber was ist es eigentlich? Und das ist ja weit jenseits der These von, was man sagt, Schrauben- und Muttern-UFOs, also irgendwelchen metallischen Fluggeräten, die von 1000 Lichtjahren von Piloten, die 1000 Lichtjahre überlebt haben, hergeflogen werden, damit sie dann prompt auf der Erde abstürzen können. Das ist nicht die These in diesem Buch, sondern es wird sehr viel interessanter. Also ich würde behaupten, es ist jetzt sowas wie das Standardwerk. Ja, also ja, ich bin mal arrogant genug, um zu sagen, dass meine UFO-Doku in Arte, so eine Art Standardwerk in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern geworden ist.
Ohne Zweifel, ja.
Okay, mit Zweifel. Und dieses Buch ist, dann sag ich ohne Zweifel, wird für den deutschsprachigen Raum die Grundlage sein, weil es sowohl für Leute, die induktiv arbeiten wollen, also vom Einzelfall ausgehend etwas bietet, als auch am Ende für Leute, die deduktiv sich dafür interessieren. Es ist die umfassendste Sache und 5,4 Zentimeter. Und wenn der Stuhlbein nicht das letzte Möglichkeit ist, so kann man damit auch nach Ratten werfen, die sich im Keller ja, genau. schnell bewegen. Das geht auch noch.
Genau.
Tödlich.
Also ich habe aber, bitte verklagt mich nicht, wenn es dann nur 5,2 oder 4,8 Zentimeter oder keine Ahnung, wie groß das, wie, ich habe es ja auch noch nicht, das Physische. Ich warte wie gespannt und kennst du dieses Gefühl, Dirk, wenn du als Kind, weißt, vielleicht erinnerst du dich noch, du hast irgendwie was ausgefressen, du hast irgendwie die teure Vase deiner Oma runtergeschmissen und sie ist kaputt und du weißt, sie kommt nachher nach Hause und kriegt das mit und dann gibt's Ärger. Kennst du dieses schlimme Bauchgefühl, was man dann hat, so, oh Gott, da kommt was auf mich zu? Das ist das Gefühl, was ich jetzt die ganze Zeit habe, seit ich darauf.
Ich träume manchmal von Sachen, wo ich Sachen verbockt habe. Und dann wache ich auf und denke, oh Gott, oh, wunderbar. Es ist ja gar
gut,
nicht,
dass es nicht passiert ist, aber für mich.
Aber das wird bei dir anders sein. Du wirst das Gegenteil erleben. Es wird.
Bin gespannt. Also
ich prophezeie, dass du sogar in den öffentlich-rechtlichen oder irgendeine Talkshow eingeladen wirst. Ja.
Naja, gucken wir mal.
Sogar im Zentrum der Unwissenden wirst du.
Wenn man so ein Buch geschrieben hat, dann da wird man natürlich dann auch noch mal ganz anders zur Zielscheibe von Kritikern und so weiter und so fort. Und davor habe ich ein bisschen Bammel. Okay, gut, aber kommen wir zum nächsten Thema. Das bereitet mir weniger Bauchschmerzen. Und zwar begebe ich mich jetzt auch auf eine kleine Vortragstournee. Ist eigentlich zu viel gesagt, ja. Aber ich bin wollte nur kurz darauf hinweisen, ich bin demnächst in Deutschland und halte Vorträge und zwar am 3. und am 4. März in Bottrop, also nicht nur am 3., sondern auch am 4. März in Bottrop im Ruhrgebiet. Da werde ich sein und da werde ich dann auch ich habe schon überlegt, ich sitze dann wahrscheinlich wie Erich von Däniken nach seinen Vorträgen dann an so einem langen Tisch und dann kommen die Leute und wollen mein Buch unterschrieben haben oder irgendwie sowas. Das ist total abgefahren. Mein Gott, was ist das hier? Okay, aber
müssen wir nicht auch noch mal irgendwann Erich von Däniken hochleben lassen, weil was der alles über sich hat ergehen lassen müssen und weil der Kellner, der sich
ja die Zeit von Erich, das kommt wieder, das wirst du sehen. Also ich bin am 3. und 4. März in Bottrop. Und dann bin ich schon wenige Tage später, und zwar am 9. März, bin ich dann in Madrid, wo ich dann denselben Vortrag halten werde, wahrscheinlich nur auf Spanisch. Das wird eine sehr interessante Veranstaltung, denn dort tauchen nämlich auch Militärzeugen auf. Also einer von der chilenischen Luftwaffe, aber auch Leute, also Militärzeugen, die auf spanischen Militärbasen krasse Sachen erlebt haben. Und übrigens veröffentlichen wir in der kommenden Woche oder jedenfalls sehr bald ein Interview mit einem spanischen Journalisten, Miguel Pedrero, der über Nahbegegnungen von UFOs über spanischen Militärbasen recherchiert hat. Und der hat nicht nur die Militärzeugen im Interview, der hat auch sogar teilweise Militärdokumente, die noch nie freigegeben worden sind. Also das kommt dann am 9. März. Und dann bin ich am 14. April Nee, am 13. April, Entschuldigung, bin ich hier in Niederbayern wieder in Gasthof zur Alten Post in Regen. Das ist eigentlich schon so urig und so originell.
Ist das der Regentreff oder
immer? Das ist nicht, nein, der Regentreff. Das, was wir als Regentreff verstehen, das ist das nennen die eigentlich Kongress für Grenzwissen und das ist immer so im Oktober, November. Aber es finden auch im Laufe des Jahres immer wieder Kongresse statt. Und bei dem jetzt hier am 13. April, da ist unter anderem dann auch Roberto Pinotti mit dabei. Wow. Mit dem wir ja auch für diese Sendung ein brandaktuelles Interview, exklusives Interview auch haben, wo er über die neuesten Erkenntnisse in Sachen Mussolini-UFO reden wird, die noch nicht mal veröffentlicht sind. Sein Buch kommt erst raus. Also ihr seid hier wirklich an allererster Front wirklich dabei. Und das liegt natürlich daran,
und dass... Und relevanter geht's kaum als diese Story, ne? Das ist sozusagen vor Roswell super interessant.
Ja. Liegt daran, dass ich einen guten Draht habe zu Roberto Pinotti. Wir sind ja auch ständig in Kontakt wegen unserer ICER, Internationalen Koalition für Extraterrestrische Forschung. Gut, aber jetzt würde ich gern zum nächsten Thema übergehen. Und wir haben noch sehr, sehr viel, vor allem dann im Premium-Teil, weil wir ja nicht alles einfach auf YouTube stellen können. Deswegen würde ich hier gern ein bisschen schneller machen. Wir haben beobachtet, dass diese Entwicklungen in Amerika tatsächlich auch in Europa schon zu interessanten Entwicklungen führen. Zum Beispiel gab es eine Anfrage von einem Europaparlamentarier an die Europäische Union, wie die sich dann den Entwicklungen mit David Grush stellen. Und die haben dann gesagt, ne, wir sammeln sowas nicht, aber es gibt da so eine Stelle über Luftsicherheit da, die sammeln aber auch nur luftsicherheitsrelevante Sachen oder so. Also da ist selbst jetzt im EU-Parlament ist das angekommen. Wie man so hört, um es mal so zu formulieren, gibt es auch hinter den Kulissen des EU-Parlamentes schon Bestrebungen und einige einzelne Initiativen. Und da werden wir sicherlich in nächster Zeit noch mehr hören, sagen wir mal so. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass jetzt Leute anfangen, aus hochrangigen ehemaligen Positionen sich zu äußern, wie zum Beispiel eben Alain Juillet, ein ehemaliger Geheimdienstboss aus Frankreich. Er war früher der
Chef der DGSE, also des Auslandsgeheimdienstes.
Ne? Chef des Auslandsgeheimdienstes. Vielleicht willst du es ja erzählen, Dirk.
Ich kann das immer so erzählen. Als ich meine Arte-Doku gemacht habe, bin ich ja als Deutscher rangegangen. Und dann gab es Reaktionen von den französischen Redaktionen von Arte, die sagten, ja, interessant, was er da macht, aber ist doch gar kein Problem. Bei uns haben wir doch eine offizielle Stelle, die sich damit beschäftigt. Dann kann ich auch erzählen, dass ich Kontakt hatte mit einem Historiker, der am Generalstab die Leute ausbildet in Frankreich, auch die Geheimdienstler in Sachen Geschichte des Kalten Krieges und auch davor, mit denen ich wegen meinen U-Boot-Filmen Kontakt hatte. Und der hat mir jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns mindestens eine Dreiviertelstunde unterhalten über UFOs. Und er hat gesagt, die hat mich aufgefordert, weiterzumachen bei diesem Thema, weil es eines der wichtigsten überhaupt sei. Und dass in Frankreich, dass in den Kreisen des Geheimdienstes und der hohen Militärs klar sei, dass es so wichtig sei. Und wir an der kurzen Informationsleine von den Amerikanern gehalten werden und die Deutschen eine ganz schlechte Figur abgeben auf diesem Sektor. Es sei wichtig. Und deswegen hat er gesagt, es ist wichtiger als deine U-Boot-Filme, was ich nicht finde, aber das zeigt, welche Bedeutung das hat. Und dieser Juliet hat also eine außerordentlich vernünftige Stellungnahme abgegeben, weil er nämlich, können wir jetzt im Einzelnen machen, im Wesentlichen sagt, dass es natürlich die Tatsache, dass da unzweifelhaft irgendetwas sich in unserem nahen Weltraum, in der Atmosphäre und unter Wasser vor allen Dingen bewegt, bedeutet, dass wir vollkommen machtlos sind. Und das ist eine Sache, die für alle Leute, die sich mit nationaler Sicherheit beschäftigen, eine laut quietschende, laut schreiende rote Alarmlampe sind, mit der man sich beschäftigen muss. Und das ist auch unzweifelhaft so ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Es gab dann ja auch die Aussage von Tim Gaudelet, heißt er, glaube ich, der Konteradmiral von den Amerikanern, der einen sehr guten Satz geprägt hat, nämlich, dass wir nicht wissen, was das ist und was es von uns will. Also das ist, kann man sich so merken. Ja, also dass wir mit was konfrontiert sind, was wie ein Rätsel an uns herankommt. Und Juliet hat nüchtern beschrieben, dass das Thema relevant ist und dass wir, also eigentlich, dass wir aufgefordert sind, uns damit zu beschäftigen, weil wir und vor allen Dingen auch als Militärs. Ich möchte daran erinnern, ich hatte damals ja Kontakt mit Illo Brandt von Ludwiger, der leider verstorben ist, ja. Gott habe ihn selig. Also der Pate, der Anfang der deutschen UFO-Forschung, der sozusagen diesen ganzen Kram abgekriegt hat, und der mich damals, als ich die Recherchen gemacht habe, hingewiesen hat auf den Kometa-Report, der genau das auch wiedergibt, was hier Juliet sagt, nämlich da ist was, das ist immens wichtig und wir werden dazu mit Unsinn gefüttert und Europa muss sich eigentlich selbstständig machen in dieser Hinsicht von den Amerikanern, weil wir, insbesondere gilt das für Deutschland, am empfangenen Arm, also wie so ein, ich weiß nicht, wie ein Indianervolk im 17. Jahrhundert gehalten werden von denen.
Ja. Er sagt hier auch, ich möchte es nochmal kurz zeigen, das hier ist ein, wir haben natürlich alle Links auf unserer Webseite, Exomagazin TV, und da verlinken wir auch dieses Video hier, das Interview von meinem fabelhaften Kollegen, mon cher Kollege Baptiste Friscourt, der hier Alain Juillet, den ehemaligen Geheimdienstboss, interviewt, und da sagt Alain Juillet unter anderem, das Schreckliche an diesen unidentifizierten Objekten, ob sie fliegen oder nicht, ist, dass es sich um Systeme handelt, gegen die unsere Armeen nicht in der Lage sind zu reagieren. Wir haben es mit etwas zu tun, was wir nicht kontrollieren können, und das ist sehr ernst, denn es bedeutet, dass wir es nicht beherrschen. Und wenn sie sich zu einem Angriff entschließen, könnten sie uns durchschneiden wie Butter. Das stellt also ein enormes Problem für die nationale Sicherheit eines jeden Landes dar. Und das finde ich sehr gut, dass er das mal so formuliert. Jetzt mal aus französischer Sicht. Ja, das ist jetzt kein Amerikaner, aber es ist dasselbe, was er sagt, was auch die Amerikaner vorher gesagt haben. Und was auch eine gute Begründung dafür ist auch, warum dieses Thema so unglaublich geheim gehalten wird, was ich ja in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt auch so dargelegt habe, wie er das hier sagt.
Exakt, das ist es. Das hat mich schon damals bei dem belgischen Luftwaffenchef, als er gefragt wurde, ist das real oder sind das psychotische Störungen von Piloten und Radarlotsen? Er sagte, nein, das ist real. Und dann wurde gefragt, was ist das? Sagt er, das weiß ich nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, das ist fast plattdeutsch. Ja? Das ist ehrenwert, weil das ehrlich ist. Und genauso Juliet gibt nicht die Spin-Version, wo schon mitgedacht ist, was sage ich jetzt, um was zu erreichen, sondern er sagt, so wie es ist, das sollte man hoch anrechnen, dass er da, er sagt ja auch in dem Interview, sagt er, dass die Aufgabe von einem Geheimdienst Menschen ist, auch das ist absolut richtig, ja. Die Fakten, so wie sie sind, an die Politik zu geben. Die Politik entscheidet darüber, wie damit umgegangen wird. Ihre Aufgabe ist quasi, das Rohmaterial möglichst rein, also in sozusagen pures Gold rüberzubringen, und wie das, was dann rauskommt, ob es Teilmehl ist oder ein Schmuckstück, das macht die Politik, meine Worte jetzt, nicht seine. Und das ist der entscheidende Faktor. Das ist der Unterschied zu den Amerikanern. Aus Amerika kriegen wir immer Sachen, die Reaktionen, die getuned sind, wo man dann merkt, die Leute haben sich damit beschäftigt, die werden darauf hingewiesen, willst du eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen? Wir werden ja noch darüber reden, wenn das veröffentlicht wird, was wird das für Konsequenzen haben? Und damit kann man auch Leute einschüchtern, oder man kann sie dazu bringen, nicht das zu sagen, was sie wissen. Also die Sachen, die wir erfahren haben, sind von Leuten wie Lou Elizondo, ich möchte das nochmal hervorheben, also sozusagen jemand, der Street Smart geradeaus sagt, ich will nicht lügen. Oder jetzt Grush, das sind für mich gute Amerikaner, so würde ich das nennen, die sagen, ich belüge nicht mein Volk.
Ja? Es sind Leute, die, obwohl sie extrem starke Einschränkungen haben, worüber sie reden können, trotzdem versuchen, zwischen den Zeilen alles auszudrücken, was ihnen auf dem Herzen liegt. Habe ich jetzt auch wirklich in Stanford mitbekommen. Da habe ich viel mehr verstanden, was für ein riesengroßes Risiko diese Leute eigentlich eingehen und wie schwer das für die ist, wirklich was zu sagen. Hier, noch eine letzte Sache, die Alain Juillet hier sagt in diesem fabelhaften Interview. Wenn ihr Französisch könnt, guckt euch das unbedingt an. Baptiste Friscourt interviewt Alain Juillet. Er sagt, was ist da eigentlich gerade los bei, okay, hat über seine Linse gewischt.
Seine Hand.
Haben wir früher auch immer mal gemacht, wenn deine Kamera ausgestiegen ist. Okay.
Genau.
Juillet sagt hier, also er bestätigt auch ein mögliches UAP-Wettrüsten zwischen den Nationen. Er sagt, ja, deshalb wollen alle diese Stücke bergen, um die Legierungen zu sehen. Jedes Land ist auf der Suche nach einer zerstörerischen Waffe, die die anderen nicht aufhalten können. Ein Land, das in der Lage ist, ein UAP zu bauen, hätte einen enormen Vorteil, da es alle anderen Mittel aus der Luft überflüssig machen würde. Die Hunderte von Kampfflugzeugen, die die großen Länder haben, also Bomber und Kampfflugzeuge, wären nutzlos. Es wäre kolossal, es wäre eine Revolution. Und damit bestätigt er indirekt das, was der Whistleblower David Grush gesagt hat über das Bergungsprogramm. Und übrigens, es wird ja gemunkelt, dass im Jahr 2024 auch irgendein anderes Land an die Öffentlichkeit gehen könnte mit derartigen, wirklich brisanten Informationen über solche geborgene Technologie.
Reden wir nochmal extra darüber, weil das ist ja für mich einer der entscheidenden Punkte. Also sonst machen wir es jetzt. Ich frage, ob wir kommen wir nochmal extra dazu oder ist es jetzt?
Nee, ich wollte jetzt direkt mal übergehen dazu, dass da eben aus Amerika jetzt auch gerade was Neues bekannt geworden ist. Aber okay. Bitte, erzähl doch mal, was du.
Nee, ich meine, dass wir hatten ja intern auch eine Diskussion, wie schwierig wird die Enthüllung sein, wie gefährlich ist die Enthüllung in Bezug auf das, was damit angerichtet werden kann. Und das ist, während wir, auch wir hier in der Sendung, ja überwiegend Richtung Amerika schauen, ist es so, dass Juliet zum Beispiel auch darauf hingewiesen hat und auch andere mittlerweile, dass ja auch die Chinesen haben ein staatliches UFO-Forschungsprogramm. Und ich habe gerade in einem Interview mit Maria Janssen, also Mascha, hatte ich die 5 freche Fragen. Eine von meinen Fragen war, wie sieht's denn mit den UFOs, UAPs und Russland aus? Und sie sagte, das ist ziemlich flau. Aber wir wissen auch, dass es dort sehr ernst genommen wird. Und die Frage ist jetzt, wer wird als erster damit rauskommen? Also das heißt, mit der rauskommen, nicht damit, da fliegt was rum, sondern wir haben es mit einer nichtmenschlichen Intelligenz zu tun. Und was das bedeutet. Und die Tatsache, dass andere sich damit beschäftigen, dass wir jetzt also sozusagen so einen kalten Krieg der UAP-Informationen haben, bedeutet, dass die Amerikaner nicht mehr der definierende Faktor sein können. Sie müssen also ins Kalkül mit einbeziehen, dass andere rauskommen. Und wenn ich jetzt Chinese wäre, dann würde ich mir doch gründlich überlegen, ob ich nicht für das Argument, was ich sowieso die ganze Zeit vortrage, nämlich, dass die USA bewiesen haben, dass sie nicht in der Lage sind, nicht willens, nicht fähig und moralisch nicht in der Lage sind, für die Welt eine Führungsnation zu sein, mich dadurch hervorzutun auch, dass ich sage euch jetzt etwas, über das euch eure Leute 70, 80 Jahre belogen haben. Das ist ja das, was dahinter steht. Es geht ja nicht nur um jetzt Watergate und Kennedy-Mord, wo man jetzt sieht, Lüge, 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 Imperium der Lüge, sondern wenn die UFOs dazukommen, wird das übelst aussehen für die. Und dann kann man sagen, wir sind verantwortlich genug. Wir werden die Weltbevölkerung darüber aufklären, dass es da etwas gibt. Das heißt nicht, dass wir genau wissen, was es ist. Aber unser kopernikanisches Weltbild ist jetzt neu. Also nicht mehr wir sind das Zentrum des Universums. Wir sind auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Da gibt es etwas anderes. Das verändert die Gesamtsituation. Es ist auch gar nicht mehr in den Händen des amerikanischen tiefen Staates,
was da passiert. Man muss ja auch sagen, das Land, was zuerst auspackt, hat dann auch eine gewisse Deutungshoheit über das Phänomen. Die anderen reagieren dann nur drauf. Diese Deutungshoheit würde den Amerikanern natürlich verloren gehen, wenn ein anderes Land vorher auspackt. Und das, denke ich, scheint eine ernste Besorgnis zu sein. Deswegen war ja dieses Schumer Amendment zur kontrollierten Offenlegung dafür gedacht, das katastrophale Disclosure zu verhindern. Katastrophal soll bedeuten, wir haben keine Kontrolle drüber, ja. Mhm. Und dazu ein interessanter Nebenaspekt ist ja, David Grush hat ja gesagt im Interview, er hat aus ausländischen Dokumenten über das geheime Programm in Amerika auch erfahren. Mhm. Also die anderen Länder scheinen da auch was zu wissen. Okay, gut, aber lass uns jetzt schnell weitermachen. Wir haben noch viel vor. Wir haben ja gerade gesagt, der französische Geheimdienstboss sagt, absolut richtig, dass die Länder versuchen, solche Technologie zu kriegen und ist auch völlig verständlich, denn die wollen sich ja alle einen strategischen Vorteil verschaffen. Es ist übrigens wirklich schön, weißt du, wenn du sowas selber geschrieben hast in deinem Buch und dann kriegst du dann nochmal von so einer hohen Quelle dann nochmal eine Bestätigung aus einer völlig anderen Ecke, wo du es gar nicht her erwartet hattest, ja. So, und jetzt hat die Daily Mail berichtet, Ende November, das ist eine Geschichte, die gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie eigentlich verdient hätte, meiner Meinung nach, dass das jetzt rausgekommen ist, oder dass 3 Journalisten haben rausgefunden, die CIA hat ein geheimes Büro, das UFO-Bergungsmissionen durchgeführt hat bei mindestens 9 Orten auf der Welt, wo UFOs abgestürzt sind, haben die Whistleblower gesagt, die Daily Mail, und zwar einer davon ist Chris Sharp und Matt Ford habe ich übrigens getroffen in Stanford, der hat The Good Good Trouble Show, glaube ich, heißt es. Und den dritten kenne ich nicht persönlich. Mhm. Aber enthüllen, ist sozusagen die Aussage von drei Whistleblowern, die sie anonym halten. Also jetzt kann man das wieder reduzieren auf Hörensagen, aber ich sage euch, wenn da dieser Chris Sharp dahinter steckt, dann sollte man das ernst nehmen. Laut diesen drei anonymen Whistleblowern, die drei Leute hier aufgetan haben, verfügt die US-Regierung mindestens über 9 außerirdische Flug- oder halt nicht menschliche Fluggeräte, ja, von denen einige bei Abstürzen beschädigt worden sind. 2 davon sind vollständig intakt. Und wer verwickelt ist in diese Bergung von diesen abgestürzten oder gelandeten oder aufgefundenen Flugobjekten, ist eine Abteilung der CIA, eine geheime Abteilung, die heißt Office of Global Access, die seit 2003 dabei ist bei solchen Bergungsoperationen. Und zwar würde laut der Aussage dieser Whistleblower die Hauptaufgabe von diesem Office of Global Access darin bestehen, konventionelle Technik und Satelliten und Gerätschaften von den Gegnern aufzusammeln und zurückzubringen und also zu bergen, weil man will ja wissen, was die anderen für geheime Militärtechnik haben. Aber sie haben eben auch nichtmenschliche Fluggeräte geborgen, laut diesen Whistleblowern. Einer der Whistleblower sagt, die CIA hätte ein System, mit dem sie UFOs schon dann erfassen. Ich nenne die jetzt UFOs, ja. Wir wissen ja nicht, was es wirklich ist. Eigentlich müsste man sagen U, ja. Also das ist UAP oder UFO, ja. Also die CIA hätte angeblich ein System, das die UFOs schon erfassen kann, wenn sie noch getarnt sind, also wenn sie sich unsichtbar machen. Und wenn dann dieses nichtmenschliche Fluggerät landet oder abgestürzt oder zur Landung gebracht wird, dann rücken Spezialeinheiten aus, um das Objekt zu bergen. Und dieses Office of Global Access ist jetzt also dafür da, diesen Spezialeinheiten den geheimen Zugang zu den Gebieten auf der ganzen Welt zu verschaffen, wo diese Dinger runtergekommen sind. Und zwar dort, wo das US-Militär natürlich normalerweise nicht hin darf, zum Beispiel hinter feindliche Linien. Der Whistleblower sagt, die bringen die Leute dort rein und raus und gehen dabei sehr clever vor. Es gibt keine näheren spezifischen Details der Bergungsmission oder genauer Standorte von Absturzstellen. Es gibt auch keine Informationen in dem Artikel über die Technologie oder über die Herkunft der geborgenen Objekte. Aber ich möchte diesen Artikel ganz ausdrücklich hervorheben, weil ich ihn für eine wichtige Spur halte, hin zu diesem Bergungsprogramm. Und ich kann eben nicht immer alles sagen, aber ich sag euch, ich habe guten Grund zu der Annahme, dass die damit in ein Wespennest gestochen haben, sagen wir mal so. Ja, also das, ich bin gespannt, wenn jetzt mehr rauskommt über das Office of Global Access oder so, ob da was rauskommt, ob sich das bestätigen wird oder nicht. Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist das Vorgehen, dass die CIA dann eingeschaltet wird, um Spezialkräften Zugang zu irgendwo zu verschaffen, wo sie eigentlich sonst nicht hinkommen, finde ich absolut nachvollziehbar. Was sagst du?
Naja, ich habe ja mal eine Doku gemacht, sozusagen Jets in Area 51, also über das Foreign Technology Division in der US Air Force, wo ich die Leute interviewt hatte, lange pensioniert alle, der war 92 damals, der Leiter davon. Die Jets, also sowjetische Jets für die Amerikaner geborgen haben, und es gab dann eine Staffelmix in Area 51. Mittlerweile ist da eine ganze Reihe von Sachen drüber veröffentlicht worden. Ich war damals der Erste, der das in der Doku gemacht hatte. Es gab Print-Publikationen vorher dazu. Und dann hat dieselben Leute waren zuständig für UFOs. Also das heißt, der Leiter sagte mir, ach, da ist nichts dran. Und der andere, also einer seiner engsten Mitarbeiter, sagte, sag mal, du musst dich mal dafür interessieren. Du hast da gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Hier ist, es geht um viel, viel mehr. Du hast keine Ahnung, um wie viel mehr. Das war auch einer der Punkte, wo ich dachte, oh, ja, also jetzt wird's interessant. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, Juliet, der ja darauf hingewiesen hat, dass, UAP, dieser Begriff, ich frag mich, warum UFO beiseite gepackt wurde, weil jetzt Aerial Phenomena, wir haben Undersea Phenomena, wir haben Gillet berichtet davon, dass die Sowjets hatten ja schon Schwall, also ein Torpedo, der so eine Plasmablase um sich erzeugt und nicht im Wasser fährt, sondern quasi im Gas, wie in der Luft, und damit Geschwindigkeiten erreicht, die ein normaler Torpedo nicht erreichen kann, viel schneller ist. Soweit ich weiß, haben die Amerikaner bisher immer noch nichts in der Art. dieser und das ist unterseeisch, gibt es einen Haufen Angaben von der Navy. Die haben natürlich nur Sonar und ihre Technologien, die sie da hatten. Aber ich weiß von meinen Recherchen zu den U-Booten, dass es da verwirrende Sachen gibt. Also dass man davon ausgeht, auch heute klar, weil wir immer sehen, die heißen ja mittlerweile transmedial, kommen aus dem Weltraum, gehen in die Atmosphäre, gehen ins Wasser. Physikalisch sind das Fluide, also die Atmosphäre und Unterwasser. Und dieser Teil ist unbedingt zu beachten. Und es gibt, also der Julien sagt, unter Wasser ist eine von den Sachen, jetzt diese Sachen, die du beschrieben hast damit. Es ist, ich finde es frappierend, weil ich meine, das, was man mal so gehört hat, für dich wahrscheinlich noch anders. Viele von den Sachen, die jetzt ja kommen, haben wir schon mal gehört, ja. Aber immer so unter spinnen die oder ist da was dran und wie viel ist dran? Und jetzt ist sozusagen, das ist wie Aufwachen in einem Albtraum und der Traum ist wahr. Alles stimmt. Also jetzt kommt von allen möglichen Leuten, kommen die Angaben. Wir haben ja angefangen mit dieser Sendung wegen dem Wilson-Memo, wo dann die Leute gesagt haben, nee, der Wilson hat gesagt, ich war es nicht und das war die Zahnfee, die das Ganze gemacht hat und Eric Davis ist zu dem Zeitpunkt gerade in Kuala Lumpur gewesen und weiß gar nicht, wovon man redet. Und jetzt kommen nacheinander die alle, jetzt auch Eric Davis und sagen, ja, okay, stimmt. Tut mir leid, stimmt, was da gesagt worden ist. Sozusagen richtig. Also wir kriegen eine Bestätigung, deswegen sage ich, 2024 wird interessant.
Die krasse Verschwörungstheorie droht wahr zu werden. Ja. Was leider nicht droht wahr zu werden, ist die Gesetzesänderung, die in Amerika mit großer Hoffnung erwartet worden ist, nämlich das geplante Gesetz zur kontrollierten Offenlegung, was ein Teil des amerikanischen Verteidigungshaushaltsgesetzes sein sollte. Das wurde ja eingebracht von dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, den wir hier sehen. Das ist leider gescheitert, das Gesetz. Es hatte irgendwie 64 Seiten, glaube ich, oder noch mehr, und hat eigentlich vorgesehen, dass, also in der Ankündigung hat er gesagt, die Öffentlichkeit hat ein Recht über nichtmenschliche Intelligenz und Technologien unbekannter Herkunft zu erfahren, und darum hatten sie sich ein Gesetz ausgedacht, einen Überprüfungsausschuss, der aus Zivilisten besteht, der dann darüber wachen soll, dass die Akten, die die verschiedenen Geheimdienste und Militärs und andere Behörden haben, dass die alle wirklich gesammelt und grundsätzlich freigegeben werden, nach dem Modell von dem John F. Kennedy Gesetz, was sie zur Freigabe der Akten über den John F. Kennedy Mord sich damals ausgedacht hatten. Und es sollte neben diesem Überprüfungsausschuss von Zivilisten auch noch eine Bestimmung geben, dass private Unternehmen, die über diese Technologie, über diese geborgenen Fluggeräte nichtmenschlicher Intelligenz verfügen, dass die enteignet werden dürfen von der US-Regierung. Und der Kongress sollte außerdem das Recht bekommen, private Vertragsunternehmer zur Befragung vorzuladen. Das hatten sie ja bis jetzt nicht. Man kann also nicht einfach Leute von Privatunternehmen vorladen. Diese Regeln, das wurde also von dem Geheimdienstausschuss und vom Streitkräfteausschuss im Senat durchgewunken, ja, und lag dann zur Abstimmung mit dem Repräsentantenhaus sozusagen da. Und dann ist aber Folgendes passiert. Dann über die Weihnachtsfeiertage hat sich plötzlich im Repräsentantenhaus großer Widerstand geregt. Und gerade die Vorsitzende vom Geheimdienstausschuss dort und von dem Streitkräfteausschuss dort, die haben sich voll dagegen gestemmt und es ist also kaum noch was übrig geblieben. Wir sehen hier übrigens Senator Mike Rounds, der ist jetzt ein Republikaner aus South Dakota, also eins der rotesten republikanischsten Bundesstaaten der USA, der sich hier mit dem demokratischen Chuck Schumer zusammengetan hat, um dieses krasse kontrollierte Offenlegungsgesetz durchzuboxen. Und sie bereden hier gerade im Kongress, also wie schlimm sie das finden, dass das nicht durchgekommen ist, ihr Gesetzesentwurf. Hier sagt Schumer konkret, ich zitiere jetzt mal, es ist wirklich ein Skandal, dass das Repräsentantenhaus nicht mit uns zusammengearbeitet hat, um unseren Vorschlag für einen Überprüfungsausschuss anzunehmen, der natürlich per Definition im Senat überparteilich ist. Und das bedeutet jetzt, dass die Freigabe von UAP-Akten weitgehend von denselben Stellen abhängt, die ihre Offenlegung seit Jahrzehnten blockiert und verschleiert haben. Er lässt also auch keinen Zweifel dran in seiner Rede, dass die über eine ganze Menge von Informationen verfügen, die sie bis jetzt nicht freigegeben haben. Das galt ja übrigens auch immer lange als Verschwörungstheorie, wenn man sagt, angeblich besitzt die US-Regierung viel mehr, weiß sie viel mehr über UFOs, als sie uns sagen wollte. Wenn du sowas gesagt hast, warst du ja schon freiwillig eigentlich, für Skeptiker, die gesagt haben, ist doch alles Quatsch. So, und warum ich das zeige, ist, weil ich jetzt erklären möchte, was jetzt übrig geblieben ist von diesem Gesetz. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, das Gesetz hier einzublenden. Das ist eigentlich ziemlich langweilig. Nein, wir haben einen sehr guten Überblicksartikel, den möchte ich doch noch kurz zeigen. Also wie gesagt, alle Links auf unserer Webseite für Abonnenten, exomagazin.tv, unter diesem Video findet ihr diese ganzen Videos. Sehr guter Übersichtsartikel. Ich möchte es kurz zusammenfassen, was übrig geblieben ist. Also der Überprüfungsausschuss ist raus. Die Bestimmung zur Enteignung von privaten Unternehmen ist raus und die Gewalt zur Vorladung von privaten Leuten, von Privatunternehmern ist auch raus. Was aber übrig geblieben ist, ist, dass die National Archives and Records Administration, also das Nationalarchiv der USA, angewiesen wird, bis spätestens 23. Februar 2024, also bis in etwa einem Monat, eine UAP-Aktensammlung einzurichten. Also die müssen bis dahin das System irgendwie fertig haben, dass sie diese Akten in Empfang nehmen können. Und dort sollen dann sämtliche staatliche Akten, aber auch von der Regierung bereitgestellte oder von der Regierung finanzierte Akten über unidentifizierte anomale Phänomene, Technologien unbekannten Ursprungs und nichtmenschliche Intelligenz gesammelt werden. So steht es dort im Gesetz drin. Das ist nochmal, das Nationalarchiv der USA richtet eine Aktensammlung ein, wo Akten über nichtmenschliche Intelligenz und Technologien unbekannten Ursprungs und über unidentifizierte anomale Phänomene gesammelt werden sollen. Das ist doch der Hammer, oder? Stell dir das mal im Bundesarchiv in Deutschland vor. Und dann sollen bis zum 23. Oktober die Regierungsstellen alle ihre UFO-Akten, die sie haben, überprüfen und sollen sie dorthin schicken, wenn sie denken, dass man das an die Öffentlichkeit geben kann. Das ist jetzt eben die Einschränkung. Und es wird einen Teil geben, der öffentlich ist, es gibt einen Teil geben, der geheim ist. Grundsätzlich sollen die Akten nach 25 Jahren nach ihrer Erstellung für die Öffentlichkeit freigegeben werden, es sei denn, es gibt Gründe, die dagegen sprechen, dann wird die Veröffentlichung aufgeschoben. Und dann gibt's aber so, dann gibt's Section 1843, die gibt den Geheimnisträgern eine ganze Palette von Argumenten an die Hand, aus welchen Gründen die Veröffentlichung verschoben werden darf. Und das ist dann eben das Übliche, ja, Schutz von Quellen und Methoden, Bedrohung von Geheimdienstaktivitäten, ausländischen Beziehungen und so weiter und so fort. Also genau das, was Schumer hier auch angeprangert hat, dass die Geheimdienste dann eigentlich alles und nichts dahin schicken können. Und
ja, die können mit geschlossenen Augen, können sie einmal so machen, sagen, die Begründung nehme ich. Ja?
Genau.
Ich kann ein kleines Beispiel sagen aus einem ganz anderen Bereich. Als ich meinen Film dienstbereit gemacht hatte, hatte ich ja gesucht nach Unterlagen über die Nutzung von Valerio Borghese und Stefano Delle Chiaie, zwei italienischen Faschisten, die in Italien einen Putsch machen wollten, dann nach Südamerika gegangen sind, Todesschwadrone aufgebaut in Chile bei Pinochet. Und das hing mit dem Aldo Moro-Mord zusammen. Das habe ich mir angeguckt. Und da war auch eine Delegation von einmal war es BKA und dann noch BND, die da in ihren Altakten rumgewühlt haben. Und ich hatte mit den BKA-Leuten geredet in Bezug auf, was gegen die Regierung Schmidt unternommen worden ist von den Amerikanern mit Paul Dickkopf. Und dann sagten sie, ja, wir haben die ganzen Unterlagen in den National Archives durchgeguckt und da ist nur das übliche Geschwätz der Geheimdienste drin, da sind keine Unterlagen. Und ich dachte so, wie, Geschwätz der Geheimdienste? Haben diese Historiker keine Ahnung. Man hatte dann ein Interview mit Christopher Simpson, also einem der wesentlichen amerikanischen früher Journalist, Akademiker in diesem Bereich, der das alles aufgerollt hat. Und der sagte mir, ja, er war in der Kommission, die Freigabe dieser Akten festgelegt hat. Und dort wurde gesagt, dass alle Akten, die durch Geheimdienstliche, also unwissentlich für die Leute oder wissentlich durch Befragung von Leuten, mit denen man geredet hat, entstanden sind, in denen die aus den Kreisen fremder Regierungen stammen. Also das heißt, offizielle Stellen von dort sind nicht freigegeben worden zu diesen Akten der Aktivitäten der Zusammenarbeit mit Kriegsverbrechern, also Nazis, Faschisten, Menschenversuchsleute von Einheit 731 in Japan. Das heißt, das, was das Wichtige ist, das Wesentliche, worum es geht, war nicht in den Unterlagen. Und das ist in diesen Gesetzen, da wird immer gesagt, es gibt einen Disclosure Act. Und ich erinnere nur an, wenn das Beispiel ist der Kennedy. Kennedy, wenn man sich das anhört, ich empfehle den Podcast von Rob Reiner zum Kennedy-Mord. Da werden euch die Ohren klingeln, wenn ihr das hört, wie über 60 Jahre, wie das sozusagen mit dem 3 Meter Bohrgerät durch die Wand, damit man an irgendetwas rankommt. Und das wird jetzt hier vorbereitet wieder. Ich sage nur, es wird nicht funktionieren, weil es sind zu viele Leute. Und das ist das Gute, auch bei, was man hier sieht, wenn da so ein Flyover-Country-Senator und Chuck Schumer, der ein harter, kalter Krieger ist von den Demokraten. Aber die tun sich zusammen in dieser Angelegenheit, weil sie sagen, es geht gegen die eigene Bevölkerung. Der Rest der Welt interessiert die nicht so. Die kommen nicht dran vorbei, darüber zu reden. Sie versuchen es jetzt. Was ich sehe, ist, du hast das mit Europa erwähnt, ich habe das gelesen, das ist PR-Sprech. Ich will nichts sagen, da ist was, aber ich werde euch nichts sagen. Und ich versuche, mich drumherum zu drücken mit Worten um die Wahrheit. Und hier ist you can't handle the truth. So könnte der Ausschuss heißen. You can't handle the truth. Also wir können euch das nicht alles sagen, ist zu gefährlich. Aber es geht nicht mehr zurück. Sie stopfen den Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Zu viel ist draußen.
Es gibt übrigens noch eine andere Bestimmung in dem National Defense Authorization Act. Der betrifft also sowohl das Militär als auch die Geheimdienste. Und zwar wird es verboten sein, Gelder auszugeben für nicht gemeldete UFO-Programme mit besonderer Zugangsliste. Also sie sagen, es wird verboten, dass man zum Beispiel Programme, wo es um die Rekrutierung und Beschäftigung und Ausbildung und Ausrüstung und Einsätze von Vertrags- oder Regierungs- oder Vertragspersonal geht, mit dem Auftrag, nicht identifizierte anomale Fluggeräte oder Teile oder Komponenten davon zu finden, zu bergen, zu sichern oder deren Sicherheit zu gewährleisten. Also ganz klar Verbot von UFO-Bergungsprogrammen mit besonderer Zugangsliste. Auch die Analyse von solchen Fluggeräten oder Bestandteilen zur Bestimmung von Eigenschaften, Materialzusammensetzung, Herstellungsmethoden, Ursprung, Merkmale, Verwendung und Anwendung von Leistungen und so weiter und auch Reverse Engineering, wird hier direkt genannt, von solchen Fluggeräten oder Komponenten ist verboten. Und auch Maßnahmen zum Reverse Engineering, zur Nachbildung der Technologie oder Leistungen nicht identifizierter anomaler Phänomene auf der Grundlage der Analyse von Materialien oder Sensor- oder Beobachtungsdaten im Zusammenhang mit nicht identifizierten anomalen Phänomenen, ist also alles verboten, und zwar unter der Maßgabe, wenn das ein Programm ist, was niemandem mitgeteilt worden ist. Also der Kongress muss darüber informiert worden sein und Arrow muss das in seinem Bericht erwähnt haben, dass es dieses Programm gibt. Natürlich nicht im öffentlichen Bericht, ist klar, ja. Aber weil wir werden sicherlich nichts über diese geheimen Programme erfahren, dass dies da gibt. Aber wenn es diese Programme, wenn diese Programme nirgendwo gemeldet, nicht bei den entsprechenden Stellen gemeldet worden sind, also bei den entsprechenden Ausschüssen im Kongress, die die Aufsicht darüber haben, dann dürfen die nicht mehr finanziert werden. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Also es ist ganz klar, wenn man sich dieses National Defense Authorization Act anguckt, es ist völlig klar, dass der Senat weiterhin von der Existenz dieser geheimen Bergungs- und Nachentwicklungsprogrammen von UFOs ausgeht und dass er weiter versucht, sich Macht darüber zu verschaffen. Und auch wenn das jetzt gescheitert ist, ja, aber man muss ja sagen, der Kongress scheint da nicht locker zu lassen. Vor allem im Repräsentantenhaus hat man jetzt auch angebissen. Es gab da jetzt neulich ein geheimes Briefing mit dem Inspector General der Geheimdienste, Thomas Monheim. Und das war ein interessanter Termin, weil wenn man sich dann anguckt, also natürlich haben wir nichts erfahren, was dabei besprochen wurde. Es war ja alles streng geheim, ja. Aber wenn man sich anguckt, wie die
Abgeordneten, Leute aussehen, ne? Wie die da rauskommen.
Wie die da rauskommen, ja. Also hier zum Beispiel mal der Republikaner Robert Garcia, den möchte ich jetzt mal hier so stellvertretend für die anderen laufen lassen, die dann auch noch was gesagt haben. Er wirkt wirklich irgendwie so ein bisschen außer sich, ja. Also
ja, wie anderthalb Liter Kaffee wirkt er, ja, als er rauskommt. Ja?
Er sagt, also das ist wirklich ein ernstes Thema und das erfordert mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein Thema der nationalen Sicherheit und wir haben und jeder in diesem Raum hat neue Informationen erhalten, die zu weiteren Aktionen führen werden, sagt er. Ich würde da noch gerne mehr Informationen erfahren. Dann hat auch die Anna Paulina Luna von den Republikanern gesagt, dass immerhin 16 von 47 Mitgliedern des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus selbst bei diesem geheimen Briefing mit dabei waren. Und sie sagt, wir haben jetzt genügend Beweise, um unser erstes Field Hearing durchzuführen. Dazu gibt's bald neue Details. Also sie kündigt an, dass es neue Anhörungen geben wird. Das also finde ich ganz wichtig. Das ist der springende Punkt.
Und sie gehen hin. Also das heißt nicht, kommt mal her, sondern sie werden sich Sachen angucken. Ja? Und das heißt, ich gehe davon aus, die gehen noch zur Firma und werden sagen, dann zeigt mal her, was ihr hier habt. Also man kann es ja grob so sagen, es sind drei Sachen. Erstmal ist klar, da ist was. Das kann man jetzt, das sollten wir immer wieder dazu sagen. Es ist nicht mehr vernünftigerweise zu sagen, wir wissen gar nicht, ob da was ist und Sumpfgas, Wetterballon, sowas. Die Sache ist durch, die ist durch, wie du in deinem Buchtitel hast, sie sind hier. Darum geht's nicht mehr in dieser Geschichte. Und das andere ist, dass sie die Vergangenheit, so würde ich das interpretieren, Vergangenheit größtenteils sein lassen wollen. Also die Pandoras Büchse, die sie öffnen, wenn sie sagen, 80 Jahre gelogen und wir haben auch Scheiß erzählt und sozusagen beim wichtigsten Thema erfahrt ihr nicht, was los ist. Aber ab jetzt wollen sie die Kontrolle haben. Nicht wir, die Öffentlichkeit. Also es geht nicht, dass you can't handle the truth geht weiter für die Öffentlichkeit, aber sie wollen wissen, was los ist. Und wenn man sieht, wie die rauskommen, sie sind schockiert von dem, was sie gehört haben, was da los ist.
Ja, und sie sagen auch ganz klar, also zum Beispiel, ich guck mal, wen ich jetzt hier noch als Video habe, dass wir nicht immer nur denselben uns angucken. Nichts gegen Sie, Herr Garcia, ist nichts Persönliches. Aber schade, von Anna Paulina Luna habe ich jetzt gerade kein Video. Die ist natürlich auch hübscher anzuschauen. dann haben wir noch einen anderen. Naja, egal. Also ich erzähle einfach mal kurz weiter, was Sie sagen. Jared Moskowitz sagt, das war das erste wirkliche Briefing, was wir hatten. Und sie hat gesagt, die Information, die wir bekommen haben, hatte wirklich die Nadel bewegt. Also damit meint er, ist jetzt wirklich in den Bereich gegangen, womit man jetzt echt was anfangen kann. Und er sagt, er hat auch noch getweetet, von dem, was wir gehört haben, sind die Behauptungen von Grush, wie sagt man das, have merit, sind ernst zu nehmen.
Belastbar würde ich das nennen.
Belastbar. Mhm. Also da ist, wie gesagt, Grush bestätigt sich immer mehr. Und Raya Krishnamurti sagt, leider haben wir nicht alle Antworten bekommen, die wir wollten. Der Republikaner, der Abgeordnete Andy Ogles hat gesagt, es gibt eine konzertierte Anstrengung, so viel wie möglich Informationen sowohl vor dem Kongress als auch vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Wir werden nicht aufhören, bis wir die Wahrheit erfahren. Eric Burleson sagt, dass er nicht vollständig zufrieden ist mit diesem Briefing und sagt, er hat aber jetzt mehr Klarheit darüber, in welche Richtung es in Zukunft gehen wird. Und genau, also es gab nicht viel Substanz, es gab vor allem Hinweise darüber, dass da etwas geheim gehalten wird. Was genau versuchen die Leute nach wie vor rauszufinden? Und das ist eben das die große Herausforderung für die Abgeordneten im US-Kongress, die ja wie kaum ein anderes Land die Möglichkeit haben, an geheime Informationen zu kommen. Das muss man ja auch sagen. In Kanada zum Beispiel kommen die Abgeordneten ja gar nicht an solche Geheimen, werden da gar nicht informiert. Da wird sich in nächster Zeit, ich nehme an, das wird nicht mehr lange dauern, werden sich dort neue Anhörungen abzeichnen. Aber was passiert dort eigentlich jetzt wirklich hinter den Kulissen? Also wie verlaufen da die Frontlinien und wie ist dieses Kräftemessen zwischen den Geheimdiensten und dem Kongress einzuschätzen? Was geht da wirklich vor sich? Dazu habe ich gesprochen mit dem Historiker Richard Dolan, der nicht nur einen ausgezeichneten historischen Überblick hat über alles, was die Amerikaner in Sachen UFO-Geheimhaltung die letzten 60 Jahre oder 70 Jahre unternommen haben, sondern der auch über Quellen verfügt, über die er natürlich nicht redet, aber ein bisschen durch die Blume sagen kann, was da demnächst so passieren wird, wie das da weitergeht, wie da wirklich die Verhältnisse sind. Also exklusives Interview mit Richard Dolan. Außerdem reden wir mit...
Wenn ich kurz mal rein darf, ja, an der Stelle, weil Richard Dolan war ja eine der Quellen für mich, für meine Doku. Und das ist vergleichbar mit deinem Buch. Dieses Buch UFOs and the National Security State ist für mich das Standardwerk gewesen, weil ich als sozusagen konvertierter 100% Skeptiker in dem Thema UFOs. Dolan war durch seine durch die vielen Fälle, die er da beschrieben hat und die er belegt hat, war für mich okay, da, das ist kein Fake, da ist kein, das ist kein Unsinn, das muss man sich angucken. Und das ist in gewisser Weise, hoffe ich, also ich habe ja meinen eigenen Werdegang der Konversion sozusagen vom UFOs alles Blödsinn zu eines der wichtigsten Themen, ausgelöst durch Richard Dolan, und hoffe eben, dass dein Buch für viele Leute in Deutschland was Ähnliches bedeutet. Deswegen sind diese vielen Fälle am Anfang wertvoll, ja. Auch wenn sie für jemand, der sich auskennt, vielleicht, sag ich mal, für die Leute, die schon Bescheid wissen, die können dann da mal nachgucken. Das ist für die nicht nötig. Das ist übersichtsmäßig dann. Aber für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, ist es der Boden, auf dem man dann sozusagen Samenkörner setzen kann, aus denen Bäume der Erkenntnis werden.
Die können, die Leute, die Ahnung haben von diesen ganzen Fällen in meinem Buch, die können, kann ich nachher was dazu noch erzählen. Okay. Ich würde jetzt kurz abmoderieren hier, damit wir mal vorankommen. Also, wir reden exklusiv Interview mit Richard Dolan über die Hintergründe dieser Bemühungen im Kongress und was da jetzt auf uns zukommt. Außerdem reden wir mit dem Italiens größten, wichtigsten UFO-Forscher, Dr. Roberto Pinotti, denn der hat jetzt sensationelle neue Informationen, die bestätigen, dass es tatsächlich ein geheimes UFO-Forschungsprogramm von Mussolini gegeben hat. Und er hat sogar...
Hammer. Unbedingt angucken. Also dafür allein lohnt sich das Abo,
sage ich. Er weiß sogar, wo es stattgefunden hat. Darüber reden wir auch. Wir zeigen das Bild, wo es stattfindet, wo es stattgefunden hat. Und es gibt aus Spanien eine sensationelle Theorie, die heißt La Teoría de la Distorsión, die international für Aufsehen sorgt, aber in Deutschland natürlich nicht. Ich habe übrigens neulich mit Dr. Colm Kelleher, dem ehemaligen Programmmanager von ORSAP, gesprochen und ihn darauf angesprochen, auf diese Theorie, auf diese Distorsions- oder Verzerrungstheorie, wie man auf Deutsch sagen würde. Und er kannte die und hat bestätigt, dass er das absolut für stichhaltig hält, was dort gesagt wird. Und was die sagt, lässt, also würde wirklich viele Mysterien erklären, die es da so gibt, die mit dem normalen, dreidimensionalen, objektiven, materialistischen, wie auch immer, Herangehensweise nicht so einfach zu erklären sind.
José Reduktionistisches, naturwissenschaftliches Weltbild hat das in der Philosophie. Und das ist wirklich, die Theorie ist die beste. So kann ich sagen, aus meiner Sicht, sag ich es mal, und bei dir wahrscheinlich auch, ist das das Interessanteste, was ich dazu gehört habe.
Finde ich auch. Finde ich, ist auch absolut im Einklang mit allem, was man, mit allen neueren Wissenschaften, die es da so gibt. José Antonio Caravaca, auch exklusiv im Interview hier bei uns auf Exomagazin TV im Premium-Teil der Sendung von Erstkontakt. Euch steht noch ein ganzer langer Teil der Sendung bevor. Den seht ihr allerdings bei uns auf der Seite exomagazin.tv, nur für Abonnenten. Schaut mal vorbei, da gibt's jetzt wirklich hunderte Videos für Freigeister, die ihr tatsächlich nirgendwo sonst findet. Mhm. Ich lade euch ein, guckt mit uns weiter diese Sendung.
Ich verdiene übrigens nichts an meiner Werbung, die ich jetzt gemacht habe. Ich werbe nicht für einen eigenen Geldbeutel, sondern das ist sozusagen uneigennützig, weil ich sage, dass Robert, was er da geleistet hat über die Jahre und das, was jetzt da drin ist, das sind wirklich, also sozusagen, das ist Premium, ja, nicht im Preis, sondern in der Leistung.
Okay. Dankeschön. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ja, und falls ihr, wie gesagt, einen kaputten Stuhl zu Hause habt, hier ist die Lösung. Gibt es jetzt bald im Buchhandel zu kaufen. Ab dem 22. Januar könnt ihr auch schon vorbestellen. Damit erstmal ist es hier Schluss auf YouTube und wir sehen uns gleich wieder im Premium-Teil von Erstkontakt auf Exomagazin TV. Macht's gut. Ciao.